SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Wolfgang Heim.
Fast 3 Millionen Kinder in Deutschland leben unterhalb der Armutsgrenze. Die meisten kommen aus schwierigen Familienverhältnissen. Ihre Chancen sind deutlich schlechter als die anderer Kinder. Der Berliner Pastor Bernd Siegelko kümmert sich um solche Kinder. Vor einem Vierteljahrhundert hat er deshalb die Arche gegründet. Als Siegelko in dieser Woche bei uns war, zog er eine vorläufige Corona-Bilanz und die fiel ziemlich düster aus.
Unsere Arbeitszeit hat sich verdreifacht, die Herausforderungen mindestens verdoppelt und für jemanden, der eine Einrichtung gegründet hat, um ein Zuhause für Kinder zu schaffen, das auf einmal zumachen muss über Nacht, ist schon eine unglaubliche Herausforderung gewesen.
Warum ist es so schlimm gekommen?
Naja, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir wirklich zumachen müssen, weil die Menschen dann zu Hause sein müssen, auf engstem Raum zusammenleben. Wir sind ja eher Beziehungspartner als Sozialhilfe und haben natürlich einen sehr engen Draht zu den Familien. Und es war schon für viele, das Hilfesystem hat kollabiert über Nacht, die Ansprechpartner haben gefehlt. Im ersten Corona-Lockdown wurden die Tafeln geschlossen, es gab keine günstigen Lebensmittel mehr. Die Hamsterkäufe haben dazu beigetragen, dass es ganz schlimm wurde. Und wir haben also die Kinder konnten nicht zu uns kommen und auch die Eltern nicht, also mussten wir zu ihnen. Und das war natürlich ein unglaublicher Aufwand.
Gab es denn in dieser ersten Welle einen Austausch mit der Politik, mit dem Ziel dann auch alternative Betreuungsmodelle zu finden?
Von unserer Seite gab es überhaupt keinen Austausch mit der Politik, auch von der Politik nicht. Wir haben teilweise erlebt, dass die Jugendämter nicht nur zugemacht haben, sondern dass die Notfalltelefone so besetzt waren, dass Menschen sich da gar nicht hinwenden konnten. Familienbetreuer waren auf einmal nicht mehr bei den Familien, sondern haben sich selbst geschützt. Und wir waren teilweise die Einzigen, die an den Haustüren waren. Und nicht nur mit Lebensmitteln, sondern als moralischer Beistand.
Wie ist die Situation heute?
Na, heute machen wir nur noch Krisenbewältigung, weil immer mehr Kinder und Familien zu uns kommen und um Hilfe bitten. Wir machen alles virtuell. Wir hatten ja damals schon virtuell unsere Arche umgestellt. Wir sind immer noch an den Haustüren und wir merken, dass die Reizschwelle sehr klein geworden ist.
Die Reizschwelle von wem?
Na, die häusliche Gewalt nimmt zu. Die Eltern sind am Rande ihrer Kräfte. Manche Kinder sind heute schlechter in der Schule als noch im Februar 2020, weil das auch das Schulsystem nicht funktioniert hat. Homeschooling in der bildungsfernen Schicht ist einfach funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Und die Lehrer sind nicht da, wo sie hingehören, nämlich am Telefon.
Aber dann konnten ja Ihre digitalen Angebote auch nicht wirklich funktionieren.
Wir haben allein in der ersten Woche beim ersten Lockdown 150 Kinder mit Smartphones ausgestattet, damit wir sie erreichen können, aber damit sie auch überhaupt den digitalen Unterricht folgen können. Ohne Drucker, ohne Computer, mit schlechtem Internet. Wir haben schon für vieles gesorgt. Wir haben mittlerweile 1000 Tablets und Laptops an unsere Kinder verteilt, weil die Digitalisierung im Brennpunkt ja nicht angekommen ist.
Sehen Sie da am Horizont sowas wie eine Entspannung, eine Rückkehr zu halbwegs normalen Lebens- und Arbeitsbedingungen für Ihr Klientel auch?
Also ich glaube, dass wir zur Normalität erst im Frühjahr 2022 zurückkehren werden, weil bis die Pandemie und die Herdenimmunität da ist, wird noch eine ganze Zeit vergehen. Und außerdem müssen ja auch mal die Kinder geimpft werden, weil die sind ja die Hauptüberträger sozusagen. Ich glaube auch, dass was noch fehlt, ist so ein System, dass die Bildungsminister sagen, was machen wir denn jetzt mit unseren Schülern? Ich habe vor einigen Monaten gefordert, dass man die Lehramtsstudenten im Schulsystem einführt, um die Schüler, die sozusagen jetzt ganz stark zurückgeblieben sind, zu fördern. Man redet jetzt davon, diese Schüler die Klassen wiederholen zu lassen. Also werden wieder die bestraft, die von vorher schon bestraft waren. Und das kann nicht gut gehen.
Hat jemand aus der Politik diesen Vorschlag aufgegriffen?
Ja, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat es umgesetzt, aber noch niemand anders.
Leute der Woche mit einem Mann, der seit 25 Jahren gegen Kinderarmut in einem vergleichsweise reichen Land kämpft. Bernd Siegelko ist der Gründer und Leiter des Kinder- und Jugendhilfswerks Die Arche, die es inzwischen in 27 deutschen Städten gibt, mit dem Ziel, die Not der Kinder wenigstens ein Stück weit zu lindern.
Wir sind immer erreichbar.
24 Stunden,
weil wir natürlich wissen, dass die Menschen Probleme haben, auch außerhalb der Öffnungszeit von Jugendämtern und Arche. Und durch Corona ist es natürlich noch mehr geworden, weil wir natürlich den Kontakt auch zu manchen Menschen nur durchs Telefon halten können, weil sie nicht in unsere Einrichtung kommen können. Wir haben viele Familien, die wohnen auf 70 Quadratmeter mit 8 Personen. Da sind Probleme natürlich vorprogrammiert. Manche alleinerziehende Mütter haben angerufen und haben gesagt, ich komme nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Kinder haben angerufen. Die schlimmste Situation war, dass eine Mutter anrief, weil ihre 8-jährige Tochter versucht hat, sie zu erwürgen. Da muss man natürlich reagieren. Es gab auch während dem ersten Lockdown Hilferufe von Kindern, die nicht mehr klargekommen sind, die gesagt haben, ich breche jetzt aus, nur wo breche ich hin?
Wie haben Sie bei der Achtjährigen reagiert?
Ja, das ist eine Familie, wo wir sowieso viel Kontakt haben. Da hilft manchmal dann, den Hörer in die Hand zu nehmen, sich das Kind zu holen und dann erstmal zu telefonieren, bevor man dann selber hinfährt und mit dem Kind persönlich spricht oder mit der Familie. Aber es ist völlig klar, dass in so einer Krisensituation auch Krisen auftreten, die man nicht benennen kann.
Ab welchem Zeitpunkt informieren Sie die Polizei beispielsweise, damit die eingreifen kann?
Natürlich, wenn Gefahr besteht zwischen für Leib und Leben, dann wird das Jugendamt informiert und auch die Polizei. Aber manchmal ist es so, dass der moralische Beistand ist der wichtigste. Viele Menschen haben ja nicht Oma und Opa, Tante und Onkel oder Freunde in ihrem näheren Umfeld. Und wenn das auch eingeschränkt war durch einen Besucher, den sie empfangen durften, ist natürlich klar, dass man sich dann an denjenigen wendet, der am nächsten ist. Und das ist in der Regel auch die Arche, weil wir sind ja eher eine erweiterte Familie als ein entfernter soziales Partner.
Wenn Sie die Jugendämter ansprechen, welche Erfahrungen roundabout haben Sie mit denen gemacht in den letzten Jahren?
Das ist recht unterschiedlich. Viele unserer Familien sind dem Jugendamt ja bekannt und wir haben natürlich Sachbearbeiter, die relativ schnell reagieren. Wir haben aber auch Sachbearbeiter, wo man sagen muss, okay, die sind sicherlich überfordert, weil sie viele dieser sogenannten Fälle haben und da kommt man manchmal dann auch schon an seine Grenzen. Es führt schon manchmal dahin, auch, dass es auch Streit manchmal gibt und Meinungsverschiedenheiten. Aber in letzter Instanz muss man immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht um Meinung geht, sondern um das Kind, was zu schützen ist.
Es hat ja auch grauenhafte Fälle gegeben in den letzten Jahren. Kinder, die in häuslicher Umgebung verhungert sind beispielsweise. Denken Sie, das hat die Jugendämter sensibilisiert, da auch früher einzugreifen?
Es hat natürlich wachgerüttelt und wir hatten teilweise ja Brennpunkte, in denen auf einen Sachbearbeiter über 100 Kinder kamen. Da kann der Sachbearbeiter ja gar nicht im Einzelfall reagieren. Auch dort, wie im Bildungssystem, die Lehrer brauchen Unterstützung, auch die Jugendämter brauchen Unterstützung. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, dass das Jugendamt mal eine Imagekampagne macht, weil das Problem ist häufig, dass Menschen sich gar nicht ans Jugendamt wenden, um Hilfe zu beanspruchen, weil sie eben Angst haben, man nimmt uns die Kinder weg. Mhm. Und das ist ja gar nicht so. Aber da muss man nochmal dran arbeiten, dass sich dieser Ruf ein bisschen verändert. Und das ist auch unsere große Herausforderung, dass Eltern oft sagen, wenn ihr mit dem Jugendamt zusammenarbeitet, dann sind wir die Doofen.
Welche Erfahrungen unterm Strich haben Sie mit der Polizei gemacht?
Sehr gute. Wir arbeiten sehr eng mit der Polizei zusammen. Wir haben ja einmal oder zweimal im Monat Elterncafé. Da sitzt auch immer jemand von der Polizei dabei, damit auch die Eltern merken, das ist wirklich dein Freund und Helfer.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagmittag. Danilo Lemp war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, Musik- und Theaterpädagoge, ein Mann, der als Kind Schreckliches erlebt hat. 4 Jahre, Ende der 70er, Anfang der 80er, war Danilo Lemp bei den Regensburger Domspatzen und wurde wie viele andere Kinder gequält, gedemütigt und missbraucht.
Der Tagesablauf in Ettertshausen, der war geprägt von Silenzium, von früh bis abends in Zweierreihe, früh abends in die Kirche, in Zweierreihe zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Und wer die Regeln brach, wurde auf jeden Fall mit einer saftigen Watsche belohnt. Mit Widerstand endete dies in Prügelattacken.
Wie war das für Sie? Sie haben all das erleben müssen? Haben Sie auch Missbrauch, körperlichen Missbrauch erleben müssen?
Also körperlicher Missbrauch, also Missbrauch beginnt ja bei mir schon, wie zum Beispiel, dass ich das Silenzium mittags brach und ich wurde vorzitiert praktisch auf die Empore und ja, bekam einen saftigen Schlag ins Gesicht, lief weinend durch die Mannschaft zurück.
Die Demütigungen, mit denen viele Kinderseelen gebrochen wurden, um sie dann gefügig zu machen. Was mussten Sie noch erleben?
Mitunter dann im großen Internat, dass ich von einem Oberschüler missbraucht wurde. Es war ja mitunter schwer zu vermitteln, wenn sowas geschah. Also einmal erlebte ich kuschelte mit einem Zimmerkollegen in einem Bett nackig und es war ja auch eher die Sehnsucht nach Wärme, nach Geborgenheit und der Präfekt kam ins Zimmer, machte das Licht an, zog uns die Bettdecke weg, stellte uns auf den Gang und beschimpfte uns mit ihr perversen Säue, ihr schwulen Säcke. Das war einmal das Erlebnis, was natürlich sehr prägend war, natürlich auch, weil jeder wusste, die haben nackig gekuschelt, was jetzt auch nicht abnormal war und ich damit wirklich gut jetzt heute zurechtkomme.
Ja, Sie haben die Sehnsucht nach Wärme erklärt.
Genau, und ja. So war es dann auch mit einem Oberschüler, dem ich mich anvertraute in Gesprächen, das sich so entwickelte und wir uns zu später Abendstunde, ist es so in meiner Erinnerung, im Schulgebäude trafen, im Klassenzimmer und das war in der Sommerzeit, ich hatte eine kurze Pyjamahose an und er dann begann mich praktisch an meinem Geschlechtsteil zu streicheln. Und ich mich auch nicht wehren erklären konnte. Es war einerseits ein angenehmes Gefühl, andererseits wusste ich, das passt irgendwie auch nicht.
Ja, gar nicht zu wissen, was da gerade passiert.
Genau, und es war auch eben die Aufklärung, gerade in Bubeninternate, dass sowas stattfindet und die Gefahr auch untereinander groß ist, vor allem von eben Oberstufe zu Unterstufe, wurde einfach nicht aufgeklärt oder es war kein Umgang damit.
Wo haben Sie Hilfe bekommen? Wo konnten Sie sich anvertrauen?
Es gab keine Hilfe. Es war eher die Aussage, Masturbieren ist eine Sünde und die Mutter Gottes, die hat dann ein Argusauge darauf. Der damalige Internatsdirektor Dr. Winterholler, das war ein aufgeklärter Mann und er hat uns geboten, Aufklärung mit ihm zusammen, dass wirklich wir ihn fragen konnten, weil es ja Thema war. Es war die Bravo im Umlauf und man hatte über Masturbation gesprochen.
Dr.
Und
Sommer.
Wie es sich bei ihm verhält, ob er masturbiert. Also so direkte Fragen konnten wir ihm stellen oder ob er den Orgasmus nachts spürt. Und er war da wirklich offen. Also das ist auch in meinem Bericht damals an die Diözese Regensburg, habe ich einen Herrn Winterholler da schon positiv hervorgehoben. Es ging ja nicht darum, nur das Negative, Schwere, sondern auch, dass es Menschen gab im Internat. Natürlich konnte er sich nicht jedem einzelnen Kind widmen.
Es war ein Weg durch die Hölle und die Narben sind bis heute sichtbar. Als Kind war Danilo Lemp bei den Regensburger Domspatzen. Er erlebte Misshandlung und Missbrauch und brauchte lange, bis er Menschen wieder vertrauen konnte. Heute lebt und arbeitet Lemp als Musik- und Theaterpädagoge und kann es aushalten, wenn er auf die Geister und die Schatten der Vergangenheit trifft.
Ja, parallel zu unserem Theaterstück in Innsbruck habe ich mich auf dem Weg nach Regensburg gemacht zu einem jährlichen ehemaligen Treffen und erlebte vor Ort eine positive Welt, die völlig anders strukturiert war wie zu meiner Zeit. Und auch das große Glück für die Domspatzen war der mittlerweile in Pension ehemalige Domkapellmeister Roland Büchner mit seinem Team, seine positive Präsenz im Umgang mit den Jugendlichen und also mit den Kindern und dem Chor und dann auch das Domamt, das mit den ehemaligen und aktiven Domspatzen dann am Sonntag begleitet wird. Ja, war so ein Schlüssel zum Frieden für mich.
Und das war eine ganz andere Pädagogik als die, die Sie damals kennenlernen mussten. Mhm. Roland Büchner war der Nachfolger von Georg Ratzinger. In dem Untersuchungsbericht heißt es ja auch, dass Georg Ratzinger zum einen ein auch väterlicher, fürsorglicher Typ war. Und auf der anderen Seite cholerisch war, mit Stimmgabeln und Taktstöcken um sich geworfen haben soll. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich muss sagen, eher in der väterlichen Art. Natürlich konnte er jähzornig in den Chorproben sein, wobei das jetzt für mich persönlich nicht so negativ in Erinnerung ist. Natürlich waren Situationen, wenn wir Kinder unter das Klavier rutschten und das Pedal klemmten, klar, dass dann ein Mensch dann cholerisch reagieren kann und dann zu Recht, wenn man rügt.
Auf der einen Seite wurde Georg Ratzinger sehr viel Respekt entgegengebracht, auch von den Regensburgern allgemein. Und auf der anderen Seite soll er, da gibt es Zeugenaussagen, da hatte ein Vater seinen Sohn aus dem Internat genommen, weil der Präfekt diesen Sohn missbraucht haben sollte. Und Georg Ratzinger wollte das nicht hören und soll sich in seinem Büro verschanzt haben. Glauben Sie, man hat von all dem Missbrauch gewusst damals und wollte es nicht wissen?
Eben, das ist jetzt Glauben. Also,
das ist die Frage, ne?
Ich habe schon den Eindruck eben, dass dies ja schon bewusst unter den Teppich gekehrt worden ist. Diese Fälle, die auch meines Wissens teilweise zwar aufgeklärt wurden, aber auch immer möglichst unter dem Deckmantel des Schweigens behandelt wurde.
Wie war das dann damals, als Sie zum ehemaligen Treffen gegangen sind? War das ein Moment, wo Sie mit den Mitschülern von damals vielleicht das erste Mal offen darüber reden konnten?
Das war dann eher bei den Folgetreffen. Es war nicht so Thema. Ich war mit einem meiner Söhne beim ehemaligen Treffen und es war einfach nett. Wir haben zusammen dann Gesellschaftsspiele gespielt, dann im Restaurant. Haben klar ein bisschen aus der Vergangenheit erzählt, aber jetzt nicht so die schmerzlichen Erinnerungen.
Sie hören SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Gabriele von Arnim ist Journalistin. Sie hat viele Jahre den Wortwechsel im SWR moderiert und sie hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das in jeder Beziehung beeindruckend ist. In Das Leben ist ein vorübergehender Zustand schildert sie die 10 Jahre mit ihrem Mann, dem Fernsehjournalisten Martin Schulze, der nach 2 Schlaganfällen zum Pflegefall wurde und komplett auf fremde Hilfe angewiesen war.
Es war Wut, es war Zorn, es war Frustration, es war Zärtlichkeit. Es ist auch eine ganz andere Innigkeit entstanden zwischen ihm und mir, die wir uns ja vorher sehr entfremdet hatten. Und bei mir hat sich leider herausgestellt, dass ich im Kern eine Angstfrau bin. Das kam aus der Kindheit, das beschreibe ich ja auch dann in dem Buch. Und ich habe unglaublich viel Angst gehabt, weil auch immer wieder irgendetwas passierte. Also dann die Thrombose, die Lungenembolie, ich will es gar nicht alles aufzählen, aber es war immer irgendeine neue Bedrohung da. Und ich glaube, das hat ihm das Leben schwer gemacht. Das hätte ich gerne nachträglich, würde ich das gerne ändern, wenn es denn ginge. Weil ich habe ihm mit meiner Angst auch ein Joch um den Hals gehängt. Also das war nicht gut.
Hatten Sie denn mit ihm eine konkrete Vereinbarung für die Zukunft, wie alles weitergeht, was man auch ärztlicherseits alles tun muss und tun soll, um ihm ein Leben zu ermöglichen?
Wir hatten die Vereinbarung, dass wenn es soweit ist und er stirbt, er will zu Hause sterben. Das habe ich auch so gehandhabt und musste kämpfen dafür, weil es immer wieder Ärzte gab, die sagen, wir müssen jetzt da noch das tun und nochmal ins Krankenhaus und hier nochmal eine Untersuchung. Und ich wusste am Ende, er will sterben. Es ist soweit, er kann nicht mehr. Aber das war ganz klar für ihn, er wollte zu Hause sterben, er wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus und er ist zu Hause gestorben.
Diese 10 Jahre mit ihm, war das ein halbwegs gleichbleibender Zustand auf einem niedrigen Niveau nach den beiden Schlaganfällen? Oder gab es da eine Bewegung, die eher immer nach unten ging? Oder gab es auch mal im Gegenteil Phasen, wo Sie dachten, jetzt wird es besser mit ihm?
Also es gab am Anfang, gab es eindeutig Phasen, in denen es besser wurde. Da konnte er denn das eine Bein ein bisschen bewegen und er konnte sich an einer Stange hochziehen und er konnte, er hat auch ganz viel an irgendwelchen Barrikaden, Zäunen, Stangen, hat er versucht zu laufen, was eine unglaubliche Anstrengung war für ihn. Also hier die Barrikade, da die Pflegerin oder ich. Das war eine Weile so. Ja. Da wurde es besser und da hat man Hoffnung gehabt. Das Sprechen wurde eigentlich nie wirklich besser. Und dann so die letzten Jahre ging es langsam abwärts. Und da wusste man, jetzt ist es endlich. Und ich wollte ihm die Möglichkeit geben zu sterben. Also die Freiheit zu sterben und gleichzeitig wollte ich es nicht. Auch da wieder die Widersprüche. Also ich wollte, dass er gehen kann und nicht meinetwegen weiterlebt, aber ich wollte auf keinen Fall, dass er geht.
Wie ist Ihr Mann in all den Jahren mit den Grenzüberschreitungen klargekommen, die es ja zwangsläufig gibt, wenn ein Mensch in vollkommener Abhängigkeit von anderen lebt?
Naja, Berserker, der er war, war das für ihn eine unglaubliche Herausforderung. Er war wirklich komplett angewiesen auf andere, weil er quasi nichts alleine machen konnte. Und ich habe ihn immer sehr bewundert dafür, dass er trotzdem seine Würde bewahrt hat. Er ist in dieser ganzen Zeit, in die wir ihn pflegen mussten, hat er eine innere Unabhängigkeit bewahrt und hat sein Wesen behalten und ist ein freier Mensch geblieben.
Gabriele von Arnim und Martin Schulze, beide Journalisten, beide beim Fernsehen, beide Moderatoren, beide ein Paar. Und dann ein Bruch, wie er härter nicht sein kann. 2004 erleidet Martin Schulze kurz hintereinander 2 Schlaganfälle und kann nichts mehr außer sehr klar denken. 2014, 10 Jahre später, stirbt er und jetzt wieder 7 Jahre später erscheint ein Buch von Gabriele von Arnim mit dem beinahe philosophischen Titel »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand«.
Also ich habe ja angefangen zu schreiben an Tag 3 oder 5 nach dem ersten Schlaganfall. Ich habe Tagebuch geschrieben und ich habe die ganze Zeit und immer wieder Tagebuch geschrieben. Habe dann, ich bin immer schlecht mit Zeiten, vielleicht 2 oder 3 Jahre nach seinem Tod angefangen zu schreiben, weil ich musste einfach schreiben. Eine so existenzielle Erfahrung, wenn man schreibt, musste natürlich irgendwie auch von mir zu Papier gebracht werden. Ich wollte es nicht jemandem anderen erzählen. und habe festgestellt, es geht nicht. Es war zu früh. Also ich hatte diese ganzen 10 Jahre, die waren noch ein Klumpatsch in meinem Kopf. Und ich hatte es noch nicht eingeordnet, noch nicht sortiert, noch nicht für mich selbst. Ich finde verarbeitet immer ein komisches Wort, aber ich hatte noch kein Gefühl für eine Einordnung bekommen. Das heißt, ich habe es dann wieder 3, 4 Jahre liegen lassen und erst dann angefangen zu schreiben und erst dann angefangen, auch den Ton zu finden, in dem ich es schreiben wollte, nachdem ich selber einige Klarheit gewonnen hatte, sagen wir es mal so, oder auch zum Teil genesen war.
Wie war es für Sie, diese alten Tagebücher dann wieder zu lesen?
Schrecklich.
Warum?
Weil alles wieder hochkam. Weil natürlich das ganze Elend und die ganze Verzweiflung und die Wut wieder hochkam. Allerdings auch die Kraft. Also die Kraft, die wir beide hatten, um diese Jahre zu bestehen, die war schon auch beeindruckend. Also das war insofern, das war auch gut, dann in den Tagebüchern zu lesen, um mich dessen nochmal selber zu vergewissern.
Den richtigen Ton zu treffen, wie haben Sie sich da vorgetastet?
Einfach geschrieben. Und dann irgendwann das Gefühl gehabt, das könnte der Ton sein, das ist die richtige Distanz, das ist die richtige Nähe. Und ich habe ja auch, es gibt ja verschiedene Formen. Also ich schreibe mal in der Ich-Form, ich schreibe mal in der Sie-Form, ich schreibe mal Briefe. Das heißt, ich habe mich auch wieder distanziert, wenn ich Sie geschrieben habe. Ich bin wieder näher rangegangen, wenn ich geschrieben habe. Im Brief habe ich nochmal wieder ein bisschen einen anderen Ton gehabt.
Hatten Sie Angst, in die eigenen Abgründe zu gucken?
Nein, das hatte ich ja vorher schon gemacht. Also mich haben Leute auch gefragt hinterher, ob es mir jetzt besser gehe nach dem Schreiben des Buches. Und habe ich gesagt, nein, das musste mir vorher besser gehen, sonst hätte ich es nicht schreiben können.
Hätte ich Sie jetzt auch gefragt, weil ich auch schon einen Gesprächspartner hatte, wo sehr schnell klar war, Schreiben ist für die ein therapeutischer Akt.
Ja, das war vorher, das war beim ersten Mal Schreiben. Das war beim Tagebuchschreiben und beim ersten Mal 2, 3 Jahre nach seinem Tod. Aber jetzt war es kein therapeutischer Akt mehr, das wollte ich auch nicht. Ich wollte kein selbsttherapeutisches Buch schreiben, weil meistens interessiert es mich nicht besonders, das zu lesen und nun wollte ich bestimmt nicht so etwas schreiben.
Die Reaktionen auf dieses Buch, zumindest die, die ich mitbekommen habe, waren eigentlich durch die Bank positiv, bis auf den kleinen Einwand, dass irgendjemand angemerkt hat, sie würden mit dem Elend ihres Mannes Geld verdienen.
Das ist klar, dass sowas kommt. Ich meine, Schreiben ist immer kannibalistisch. Also sie beuten sich und sie beuten den anderen aus oder beuten den anderen und sich aus. Das gehört einfach dazu. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn bloßgestellt, dass ich ihn diskreditiert, dass ich ihn irgendwie auf eine blöde Art und Weise dargestellt
habe. Hätte Ihr Mann gewollt, dass Sie dieses Buch schreiben?
Zumindest hätte er reingegrätscht, während ich es geschrieben habe, wenn er es nicht gewollt hätte.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem Journalistenkollegen Christoph Koch, der die Welt erkundet hat mit den unterschiedlichsten Selbstversuchen. Koch hat versucht, ohne Handy und Internet zu leben. Er hat mit der Frage, was wäre, wenn, versucht rauszubekommen, wie es wäre, wenn es kein Bargeld mehr gäbe. Und er hat sich auch mal die ganz simple Frage gestellt, wann ist ein Mann ein Mann?
In einem Boxring war ich nur ganz, ganz selten, weil wo ich beim Boxverein in Berlin war zum Trainieren, haben wir die allermeiste Zeit nur so Fitnesstraining gemacht und Sparring im Ring war nur sehr, sehr selten. Was mir aber entgegenkam, weil ich gemerkt habe, ich habe eine sehr, sehr große Schlaghemmung und die Erkenntnis, dass ich scheinbar, was ich grundsätzlich ja gut finde, eher ein Lover als ein Fighter bin. Also dass mir sozusagen so eine gewisse Grundaggressivität scheinbar abgeht und ich eben wirklich, selbst wenn es ja erlaubt ist und der andere hat einen Kopfschutz auf und einen Mundschutz drin, dass es mir selbst dann immer noch schwer gefallen ist, dem mal eins auf die Nase zu geben.
Wo, wie und wann waren Sie Cowboy?
Das war auf meiner Hochzeitsreise mit meiner Frau. Wir haben in Las Vegas geheiratet und sind danach noch eben ein bisschen durch die USA gereist und waren dann noch ein paar Tage auf einer Ranch, wo man natürlich, sag ich mal, touristisch betreut Cowboy sein durfte. Wir haben tatsächlich Rinder zusammengetrieben mit einem sehr netten Hund an unserer Seite und anderen echten Cowboys und haben dann eben so einen Ring gebildet und die von einer Weide auf die andere gescheucht sozusagen.
War auch eine heftige körperliche Geschichte?
Die echten Cowboys sind ja dann, glaube ich, auch tagelang von der Zivilisation weg und schlafen irgendwie auf dem Boden am Lagerfeuer und so weiter. Das war bei uns natürlich nicht mehr so, sondern wir durften dann abends ins warme Bett und bekamen irgendwie vernünftiges Essen. Also von daher, aber ich glaube, das richtige Cowboy-Dasein war und ist mit Sicherheit härter, als wir es
erlebt haben.
Dann haben Sie auf der Suche nach Männlichkeit einen gewissen Hugh Hefner interviewt. Sind Sie da erkenntnistechnisch weitergekommen?
Genau, den, ich glaube, mittlerweile verstorbenen Playboy-Gründer. Und genau, also um es vielleicht kurz zu erklären, ich habe ein Buch geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich, entspreche in ganz vielen Punkten nicht dem klassischen Männlichkeitsbild. Ich habe keinen Lieblingsfußballverein, bin sozusagen kein Macho-Typ und habe versucht, dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Warum ist das so? Oder könnte ich mich eben umgewöhnen? Und habe dann aber gemerkt, in den allermeisten Fällen hat es nicht funktioniert.
Wie war es mit Hefner?
War ein interessantes Gespräch. Er war natürlich schon hoch betagt und hat manches akustisch immer nur quasi die Frage musste dann von seiner Assistentin immer noch so gebrüllt werden, weil wir haben nur telefoniert und dann quasi musste die Assistentin die Frage nochmal in dreifacher Lautstärke ihm ins Ohr schreien. Aber er war geistig, hat er noch einen ganz klaren und wachen Eindruck gemacht.
Und die Assistentin war vermutlich 130 Jahre jünger?
Nee, die war tatsächlich, die ist, glaube ich, ich habe ihren Namen leider vergessen, aber die war auch ganz, ganz lange an seiner Seite. Also nicht ganz so alt wie er, aber tatsächlich kein junges Playboy-Bunny, sondern ist so mit ihm gealtert und sozusagen die Frau an seiner Seite.
Haben Sie unterm Strich was für die eigene Männlichkeit gelernt oder sind Sie einfach zu der Erkenntnis gekommen, so wie es ist, ist es auch gut?
Das war letztlich ein bisschen die Erkenntnis. Was ich gelernt habe, war, dass es mir Spaß macht, im Meer zu stehen und Meerforellen zu angeln. Das habe ich nämlich auch noch versucht, weil ich dachte, ein Mann muss sein Essen auch einmal zumindest selbst gejagt oder zur Strecke gebracht haben. Und da war ich auf Bornholm. Das hat mir gut gefallen. Da hatte ich das Gefühl, okay, das ist eine Art von Männlichkeit, mit der ich mich identifizieren kann.
Christoph Koch hat Kommunikationswissenschaften und Politik studiert. Er hat ein paar Jahre bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet. Er schreibt heute Bücher und regelmäßig für das Monatsmagazin Brand 1. Und er hat sich einmal, wie er uns in SWR 1 Leute erzählte, auf den spannenden Weg gemacht, das ganz persönliche Glück erst zu suchen und dann zu finden.
Ich habe versucht, möglichst viele Dinge zu tun, auszuprobieren, die gemeinhin als Wege zum Glück gelten, als Glücksrezepte und genau, einfach versucht, so viel wie möglich davon zu machen und zu gucken, was davon wirkt.
Wie wichtig war die Arbeit dabei?
Für mich tatsächlich wichtig, weil ich das Gefühl habe, es ist für mich ich habe einen Beruf gefunden, der mir Freude macht und der mich irgendwie erfüllt und über den ich mich wahrscheinlich auch ein Stück weit definiere. Mhm. Und wenn es dann gut läuft, dann hat das durchaus Glücksgefühle. Gibt natürlich auch immer Tage, an denen es nicht gut läuft. Da muss man dann durch. Aber überhaupt einen Beruf zu haben, den ich mir selber ausgesucht habe, ist ja schon mal ein Privileg und ein großes Glück.
Hat Sport Sie glücklich gemacht?
Tatsächlich ja. Ich habe eigentlich schon immer Joggen als meinen ausgleichenden Glücksspender entdeckt. Also quasi gerade wenn zum Beispiel ein schlechter Tag ist und vielleicht beruflich läuft es wirklich mal irgendwie nicht rund, dann Jogging-Schuhe an und rauslaufen. Entweder zusammen mit meiner Frau, dann kann man über alles Mögliche sprechen oder alleine Kopfhörer rein und nach einer Stunde sieht die Welt schon ganz anders aus.
Hobbys, Briefmarken, Kieselsteine sammeln?
Sammeln tatsächlich nicht, wobei ich mir schon auch vorstellen kann, dass das glücklich macht. Gärtnern wird ja oft als Glücksrezept, das habe ich dann versucht, hab hinter unserem Haus in Berlin in so einer Brache so einen Guerilla-Garten angelegt. Aha. Das hat tatsächlich auch Freude gemacht, aber auch sehr, es war auch sehr mühevoll.
Die Pflanzen haben es überlebt?
Die Pflanzen haben es überlebt, aber man muss schon viel Arbeit reinstecken. Also das, aber das ist vielleicht auch genau das, was glücklich macht, dass man sich reinknien muss und dann sieht man auch Erfolg, zum Beispiel eine Mohrrübe.
Sie haben mal Lach-Yoga gemacht, waren in Indien eine Woche und haben Ihren Meister wie erlebt?
Genau, ich habe den Erfinder des Lach-Yoga in Indien besucht, in Bangalore, habe da einen einwöchigen Kurs gemacht, bin glaube ich jetzt sogar ehrlich gesagt zertifizierter Lach-Yoga-Trainer, wobei ich dieses Wissen nie weitergegeben habe. Das Lach-Yoga besagt quasi, dass wir nicht nur lachen, wenn wir fröhlich sind, sondern wir quasi diese auch Richtung auch umkehren können. Und wenn wir lachen und das auch ein bisschen länger machen, muss man sich ein bisschen überwinden, dass wir dann auch Glücksgefühle erleben, weil unser Körper quasi das
Endorphine ausschüttet.
Umkehrt und quasi denkt, normalerweise lacht der Körper nur, wenn er glücklich ist. Also muss jetzt ja scheinbar auch irgendwie Glück vorhanden sein. Ja. Es funktioniert tatsächlich auch, aber wie gesagt, es ist schwer, sich selber dazu zu überwinden, grundlos zu lachen. Ist nicht so einfach.
Ich habe das auch mal ausprobiert nach einer Sendung mit einem Lach-Yoga-Experten. Also die Überwindung ist relativ groß, sich zu Hause hinzusetzen und anfangen zu lachen, weil grundlos lachen in unserer Kultur so nicht vorgesehen ist. Genau. Aber es hat eine wahnsinnige Wirkung.
Man atmet wahrscheinlich auch schon mal stärker, die Durchblutung, also wahrscheinlich sind auch ganz handfeste, körperliche Nutzen, die dabei irgendwie sind. Das Zwerchfell, durchaus empfehlenswert und auch im Gegensatz zu den Medikamenten ja wirklich nebenwirkungsfrei.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.